Wollen wir dann heute Abend 3. Mose 5 lesen? Und wenn jemand sündigt, dass die Stimme des Fluches hört und war Zeuge, sei es, dass es gesehen oder gewusst hat, wenn es nicht anzeigt, so soll seine Ungerechtigkeit tragen. Oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehes, oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres, ist es ihm auch verborgen, so ist er unrein und schuldig. Oder wenn die Unreinigkeit eines Menschen anrührt, was für eine Unreinigkeit von ihm es auch sei, durch welche unrein wird, und es ist ihm verborgen, erkennt es, so ist er schuldig. Oder wenn jemand schwört, indem unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen, erkennt es, so ist schuldig in einem von diesen. Und es soll geschehen, wenn sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne worin gesündigt hat, und bringe sein Schuldopfer dem Jehovah für seine Sünde, die begangen hat, ein Weiblein vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer, und Priester soll Sühnung für ihn tun, wegen seiner Sünde. Und wenn seine Hand das zu einem Stück Kleinvieh hinreichende nicht aufbringen kann, so soll für seine Schuld, die aus sich geladen hat, 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben dem Jehovah bringen. Eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Und soll sie zu dem Priester bringen. Und diese bringen die zum Sündopfer zuerst dar und kneipen ihr den Kopf ein, dicht beim Genick. Soll ihn aber nicht abtrennen. Und sprengen von dem Blut des Sündopfers an die Wand des Altars. Und das Übrige von dem Blut soll ausgedrückt werden an den Fuß des Altars. Es ist ein Sündopfer. Und die andere soll als Brandopfer opfern, nach der Vorschrift. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, wegen seiner Sünde, die begangen hat. Und es wird ihm vergeben werden. Und wenn seine Hand 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nicht aufbringen kann, so bringe welche gesündigt hat, als seine Opfergabe ein 1/10 Eva Feinmehl zum Sündopfer. Soll kein Öl darauf tun und keinen Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Sündopfer. Und soll es zu dem Priester bringen, und der Priester nehme davon seine Handvoll, das Gedächtnisteil desselben, und räuche es auf dem Altar, auf den Feueropfern Jehovas. Es ist ein Sündopfer. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, wegen seiner Sünde, die begangen hat, in einem von diesen. Und wird ihm vergeben werden. Und soll dem Priester gehören, wie das Speisopfer. Und Jehovah redete zu Mose und sprach, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen Jehovah sündigt, so soll sein Schuldopfer dem Jehovah bringen, einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh, nach deiner Schätzung an Sekel Silber, nach dem Sekel des Heiligtums, zum Schuldopfer. Und was an dem Heiligen gesündigt hat, soll erstatten und dessen 1/5 darüber hinzufügen und dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun mit dem Widder des Schuldopfers und wird ihm vergeben werden. Und wenn jemand sündigt und eines von allen den Verboten Jehovas tut, die nicht getan werden sollen, hat es auch nicht gewusst, so ist schuldig und soll seine Ungerechtigkeit tragen. Und soll einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh nach dessen Schätzung zu dem Priester bringen, nach deiner Schätzung zu dem Priester bringen, zum Schuldopfer. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun, wegen seines Versehens, das er begangen hat, ohne es zu wissen. Und es wird ihm vergeben werden. Es ist ein Schuldopfer. Er hat sich gewisslich an Jehova verschuldet. Und Jehova redete zu Mose und sprach, wenn jemand sündigt und Untreue wider Jehova begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet, oder ein Darlehen, oder etwas Geraubtes, oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst, oder er hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab, und er schwört falsch über irgendetwas von allem, was ein Mensch tun mag, sich darin zu versündigen, so soll es geschehen, wenn er gesündigt und sich verschuldet hat, dass er zurückerstatte das Geraubte, das er geraubt, oder das Erpresste, das er erpresst hat, oder das Anvertraute, das ihm anvertraut worden ist, oder das Verlorene, das er gefunden hat, oder alles, worüber er falsch geschworen hat. Und er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und dessen Fünftel darüber hinzufügen. Wem es gehört, dem soll er es geben am Tage seines Schuldopfers. Und sein Schuldopfer soll er Jehova bringen, einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh, nach deiner Schätzung zum Schuldopfer, zu dem Priester. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun vor Jehova, und es wird ihm vergeben werden, wegen irgendetwas von allem, was er getan hat, zich daarin zu verschulden. Soweit. Wir haben in den ersten zwei Kapiteln das Brandopfer und das Speisopfer gehabt. Und wir haben gesehen, dass das Brandopfer, was spricht von das, was der Herr Jesus auf dem Kreuz für Gott getan hat, wie er ihn verherrlicht hat, dass wenn wir das bringen zu Gott als Opfer, dass in derselben Zeit in unsere Herzen ein Bewusstsein bringt von der völligen Annahme, in welche wir vor Gott stehen. Der Priester, der das Opfer bringt, empfangt der Haut, sodass er damit bekleidet wird und sich bewusst wird, wie er frei zu Gott nahen kann, mit welcher Gunst und Liebe Gott an ihn denkt. Und dann ist er frei auch, um einen Gegenstand vor sein Herz zu haben, wie wir das in dem zweiten Kapitel fanden, in dem Speisopfer. Ein Gegenstand, das auch der Gegenstand Gottes ist, und das er dann bringen kann, das was spricht von der heiligen Menschheit des Herrn Jesus. Wie er erprobt auf dieser Erde, aber das nur ein duftender Wohlgeruch für Gott war. Und der Priester, der das bringt, darf selbst auch davon essen. Ein Teil wird an Gott gegeben, mit all der Weihrauch drauf. Aber das andere Teil davon dürfen die Priester essen. Nicht jeder, nur die Priester, die Söhne Aarons, dürfen davon essen. Christus als de Gegenstand für ihre Herzen. Christus als Mens auf Erden, als de Gegenstand für ihre Herzen. In de Zeit, dass sie hier auf dieser Erde sind. Und dann kommt Kapitel 3, das wir übersprungen haben und worüber ich morgen Abend etwas sagen zu hoffen, wo wir die Gemeinschaft dargestellt finden zwischen Gott und uns, seinem Volke. Es ist in Verbindung mit dem, was wir in 1. Johannes 1 haben, in die ersten Versen, wo der Apostel schreibt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohne. Nun, das wird ausgedruckt in Kapitel 3 in die Gemeinschaft, die wir als Gläubigen haben können mit Gott in Beziehung mit der Person und das Werk des Herrn Jesus. Da haben wir, dass ein Opfer bringen kann und ein Teil davon an Gott gibt, Und das nennt Gott dort sein Brot, seine Speise. Und in Kapitel 9, 7, in dem Gesetz des Friedensopfers, sehen wir, dass das andere Teil gegessen wird durch die Opferer und durch die Priester und durch alle, die rein waren. Nun, wir verstehen, dass das wirklich dafür die ersten zwei Kapitel vorausgehen müssten. Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben, wenn ich nicht weiß, was im Herzen Gottes ist? Wenn ich nicht weiß, welche Person das Herz Gottes füllt? Und wenn ich nicht dieselbe Gedanken darüber habe wie er? Erst wenn ich den Herrn Jesus habe kennengelernt, nicht nur als derjenige, der meine Sünden trug und für mich zur Sünde gemacht war, und also alle Anforderungen der Gerechtigkeit Gottes für mich bezahlt hat, beantwortet hat, aber ihn kenne als dem, was er für das Herz und die Gefühle Gottes ist, nachdem er alles vollbracht hat, und nachdem der Herr Jesus auch als Mensch auf Erden der Gegenstand von meiner Wonne ist, von meinen Gefühlen, sodass ich von ihm essen kann in der Gegenwart Gottes, nur dann kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. Denn Gemeinschaft bedeutet Teilhaberschaft. Die meisten Stellen im Neuen Testament, die über Gemeinschaft sprechen, hat das Wort diese Bedeutung, dass dasselbe Teilhaben. Und in 1. Johannes ist es bestimmt so, es will da sagen, weil wir dieselbe Natur empfangen haben, als Gott hat, weil wir, wie Petrus sagt, die göttliche Natur empfangen haben, und wie Johannes schreibt, wir haben das ewige Leben empfangen, und das ewige Leben ist der Person des Herrn Jesus selbst, können wir dieselbe Gefühle haben, dieselbe Gegenstand für unsere Herzen, dieselbe Interessen, als der Vater hat und der Sohn hat. Nun, das ist Gemeinschaft. Und das wird ausgedrückt in dem Dankopfer, Friedensopfer, oder besser gesagt Dankopfer, das wir in Kapitel 3 und so weiter haben. Nun, dieser Gedanke, so wie im ersten Brief von Johannes, diese Gemeinschaft mit dem Vater, und diesem Bewusstsein, wie nah wir zu dem Vater gebracht sind und dem Sohne, sodass wir Gemeinschaft haben, indem wir dasselbe genießen, was der Vater und der Sohn genießt, das bringt uns unwillkürlich zu dem Fühlen, dass wir praktisch beantworten müssen an die Gegenwart, an diese heilige Gemeinschaft. So wie auch in 1. Johannes 1, nachdem gesagt ist, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn, und ich schreibe euch diese Dinge, auf dass ihr Gemeinschaft mit uns habt und dass eure Freude voll wird, kommt gleich Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Die Gemeinschaft muss in Übereinstimmung damit sein. Und wer das bedenkt und wer der gewöhnt ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen, im Heiligtum, wie das dargestellt wird in den Bildern der Söhne Aarons, die Priester, die immer in der Gegenwart Gottes waren, um ihm zu dienen, und also wissen, was sich geziemt für die Gegenwart Gottes, der wird sich im Lichte Gottes stellen, um sich selbst zu beurteilen und in Selbstgericht alles hinweg zu tun, was sich nicht geziemt für die Gegenwart Gottes. Nein, es geht hier also nicht um, dass ein Sünder passend gemacht werden muss vor die Gegenwart Gottes. Wir haben gesehen, dass in dieses Buch, in diesen Kapiteln, es nicht geht um die Sache, wie ein Sünder zu Gott kommen kann, aber dass es hier geht um das Verhältnis zwischen Gott, der in der Mitte seines Volkes wohnt, mit seinem Volke, in dessen Mitte er wohnt, und mit wem er Gemeinschaft haben will. Und wenn wir also hier lesen über das Sünd- und Schuldopfer, dann ist das nicht dasselbe, als was wir in 3. Mose 16 hatten, wo wir die Grundlage fanden für alles Verhältnis zwischen Gott und Menschen, das Werk dessen Jesus auf dem Kreuze als das Sündopfer, wodurch Gott befriedigt wurde im Hinblick auf die Sünde, und alle, die Teil an ihm hatten, Vergebung von Sünden empfangen konnten, weil der Herr ihre Sünden getragen hat in dem Gericht. Aber dass es hier geht
in einer Sache der Gemeinschaft, praktische Gemeinschaft zwischen dem Vater und seinen Kindern, nicht zwischen Gott und Geschöpfe, Menschen, aber zwischen der Vater und seinen Kindern. Es ist hier wichtig, diese Unterscheidung zu machen. In der Hebräerbrief geht es um das Verhältnis zwischen Gott und Menschen. Und da wird gesagt, dass die Menschen, die teilhaben an den Werken des Herrn Jesus, auf immer da vollkommen gemacht sind. Sobald sie teilhaben an dem Herrn, wird niemals mehr gesprochen über Sünde. In der Hebräerbrief ist Sünde Abfall von Gott. Und wer sündigt, für dem ist keine Bekehrung mehr, ist keine Vergebung mehr. Denn das ist nur einer, der von Gott abfallen sollte und zum Beispiel Mohammedaner oder Jude oder Heiden werden sollte. Aber der Gläubige, der wirklich teil hat an das Werk des Herrn Jesus, ist auf immer da gereinigt. Niemals wird mehr über Sünde gesprochen zwischen Gott und ihm. Aber in der Johannesbrief wird die Sache anders gesteld. Da werden wir gesehen als Kinder, das was wir geworden sind durch das Werk des Herrn Jesus. Das neue Verhältnis, waarin wir gebracht sind. Nicht als Menschen, aber als Kinder zu dem Vater. Zwischendurch, es ist sehr interessant in den Worten Gottes zu sehen, dass Gläubigen im Allgemeinen in den Briefen nicht mehr Menschen genannt werden. Wenn in den Briefen des Neuen Testaments über Menschen gesprochen wird, dann sind das normaal die Ungläubigen, nicht die Gläubigen mehr. In 2. Korinther 5 zum Beispiel, wenn in Vers 10 steht, denn wir müssen alle geoffenbaard werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das in jeder empfangen, was er in den Leibe getan hat, sagt der Apostel in Vers 11, wir dann wissen, die Schrecken des Herrn überreden die Menschen, also die Ungläubigen. Und auch in de Hebräerbrief, Hebräer 9, de letzte Teil, da steht, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Aber dann wird gesagt, dass der Herr kommen wird zum Heil von denen, die ihm zugehören. Nun, wir wissen aus zwei Sachen also, dass unter diesen Menschen nur Ungläubigen verstanden werden. Denn für uns gibt es kein Gericht mehr. In Johannes 5 sagt Gottes Wort ausdrücklich, dass die Teil an dem Herrn Jesus haben, nicht mehr ins Gericht kommen. In Vers 24 wird es gesagt, dass die an ihm glaubt und glaubt, was Gott für ihn gesandt hat, gesagt hat, aus ewiges Leben, ist aus dem Tode genommen und hat kein Gericht mehr. Sodass, was in Hebräerbrief staat, niemals passend ist für Gläubigen. Aber zweitens, die Ausnahme wird gleich gesagt, genannt, denn es wird gesagt, dass der Herr kommen wird zum Heil, zur Rettung von denen, die ihm erwarten, also nicht zum Gericht. Und es ist gut, dass wir das wissen, denn da sehen wir die besondere Stellung, waarin alle Gläubigen gebracht sind. Wir sind keine Menschen mehr in dieser Hinsicht. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wie Petrus schreibt in 2. Petri 1, wir haben die göttliche Natur empfangen. Nun, ein Geschöpf, das die göttliche Natur empfangen hat, ist nicht mehr ein Mensch in der Sinn der Schrift. Ein Mensch in der Sinn der Schrift ist nur ein Mensch. Und wir haben die göttliche Natur empfangen, der Herr Jesus als unser Leben, das ewige Leben. Wir bleiben Geschöpfe, aber wir sind keine Menschen mehr, wenn Gottes Wort wirklich über die Wahrheit spricht. Und so sehen wir das in de Hebräer, in Johannesbrief, wir nicht mehr betrachtet werden als Menschen, aber als Kinder Gottes. Und dass es da also geht über das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn, aber besonders dem Vater und seine Kinder. Und dann ist es nicht eine Sache, ob einer ein Kind ist oder nicht, aber eine Sache nur von Gemeinschaft zwischen dem Vater mit seinen Kindern und von den Kindern mit seinem Vater. Und daar, wenn dann über Sünden gesprochen wird, nun, wie gesagt, es hat nichts zu tun da mit ewiges Gericht, das ist endgültig geregeld auf dem Kreuz. Und daarin hat jeder Teil, der seine Zuflucht zu dem Herrn genommen hat, es geht nur über praktische Gemeinschaft mit dem Vater. Denn wenn es wahr ist, dass Gott mein Vater ist, und ich aufgrund des Werkes voor jeden moment zu ihm kommen kann. Mein Vater ist Gott und er ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und wenn Finsternis in meinem Wandel ist, dann kann ich keine Gemeinschaft mit ihm haben, denn Gott hat keine Gemeinschaft. Mein Vater ist nicht interessiert in Sünde, hat niemals sündige Gedanken, hat niemals sündige Dinge als Gegenstand vor seine Gefühle. Und darin kann er kein Teil mit mir haben. Er kann allein Teil mit mir haben, Gemeinschaft mit mir haben, in dem, was in Übereinstimmung mit dem Lichte ist. Und es ist gut, dass wir das bedenken, wenn wir auch diese Kapiteln, Kapitel 4 und 5 und auch in Kapitel 6, das Gesetz des Sündopfers und Schuldopfers betrachten. Es geht hier über den Fall, dass ein Gläubiger sündigt, oder die ganze Versammlung vielleicht in Kapitel 4, und wie das behandelt werden muss. Aber natürlich, wo es hier in direkter Weise, in erster Linie, an Israel gegeben wurde, gibt es Unterschiede, Dinge, woran man denken muss, wenn man es anwendet auf uns. In der Hebräerbrief sieht man, dass und wir haben es auch in 3. Mose 16 gesehen, dass wohl da ein Sünd- und Schuldopfer gebracht wurde, aufgrund dessen Gott die Sünden des Volkes versöhnte, aber dass das nur vor einem Jahr war und nicht wie für uns auf immer da. Dass das Volk also jedes Jahr denken musste, letztes Jahr haben wir auch gestanden. Und wenn wir noch auf Erden sind, werden wir nächstes Jahr dann auch stehen. Denn das Werk, das dann vollbracht wurde, das Blut von Bocken und Stieren, konnte nicht die Sünde für gut wegnehmen. Es war nur im Hinblick auf das Kreuz, das eine zeitliche Erlösung brachte. Und wenn diese Kapitel 4 und 5 also angewandt wurden auf einen Israelit, dann war es wirklich so, dass ein Israelit, der gesündigt hat, für die Sünde ein Schuld- oder Sündopfer bringen musste, im Bilde wieder ein Opfer haben musste, um sein Verhältnis mit Gott wiederherzustellen. Wir können in neutestamentlicher Sprache sagen, als Neue gewaschen werden musste in das Blut. Aber wenn wir das betrachten in Verbindung mit den Segnungen, die wir empfangen haben, und der Wert des Werkes des Herrn Jesus, dann ist es klar für uns, dass wir nicht mehr zurückkehren müssen, um gewaschen zu werden durch das Blut des Herrn Jesus. Das ist eins für allemal geschehen. Aber dass, wenn es hier geht um ein Schuldopfer, dass es nur ist, wie auch in Kapitel 1 und 2 und 3, wo wir das Brandopfer haben, ein Rückblick nach dem Kreuze. Um dort auf dem Kreuze zu sehen, das Werk, was geschehen ist, in Kapitel 1 bei dem Brandopfer, um zu sehen, wie wunderbar das Werk war, das vor 1900 Jahren stattgefunden hat, um zu sehen, in welcher Nähe wir zu Gott gebracht sind, wie angenehm wir zu ihm sind, und hier in diesen Kapiteln, um dort zu lernen, wie schrecklich diese Sünde ist, die ich soeben getan habe. Und das ist der große Grundsatz von diesen Kapiteln. Nein, wenn ich als Gläubiger sündige, sollte ich lernen, was diese Sünde ist? In 1. Johannes 1, Vers 9 wird gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist ein Grundsatz in die Gedanken Gottes und in das Verhältnis zwischen Gott und Menschen, zwischen dem Vater und seinen Kindern, auch zwischen Brüder und Schwestern, ja, in alle Verhältnisse, auch worin Menschen sein können. Ohne Bekenntnis wird nichts vergeben. Und wir haben gesehen in 3. Mose 16, wie dieser Grundsatz verwirklicht worden ist in den Werken des Herrn Jesus auf dem Kreuze. Da hat Aaron alle die Sünden des Volkes bekannt auf den Kopf des Bockes, zodat allen die teilhaben aan den Herrn Jesus Vergebung van alle Sünden empfangen haben, auch von die Sünden, waarvan ze zelfs niet meer wisten, die ze vergessen waren, of die ze vielleicht niemals gezien hebben, maar die ze toch gedaan hadden. Maar de Heer Jezus had ze voor ze bekend, zodat ze toch vergeven zijn. Maar deze grondsatz vinden we hier ook. Het is waar, 1 Johannes 9 is niet wie waarvan gezegd wordt, alleen voor gläubigen. En ik dank God dat het niet zo waar, denn dieses vers had mij die verzekering gegeven dat mijn zonden vergeven waren. En 80 jaar voorheen had de oude Kelly genau dezelfde vers die zekerheid gegeven dat zijn zonden vergeven waren als ze bekende voor God. Maar wie in fast allen schriften van Johannes en speciaal in de evangelie en ook in die brieven zien deze uitspraken alle grondsätze die wohl da in dieser Stelle auf eine bestimmte Seite angewandt wird, aber die ein Grundsatz ist, die auf alle Seiten angewandt werden kann. Und so ist sie unbedingt wahr, auch für uns Gläubige, dass ohne Bekennen da keine Vergebung von Sünden ist und keine Reinigung. Aber wie kann ich wissen, dass ich gesündigt habe? En wie kan ik zeggen in bestimmte dingen dat wat wie schwer de zonde is? Om een bijspiel te nennen, wanneer we im Alten Testament das Gesetz lezen, dan gibt es 9 geboten van den 10, van welke jeder versteht dat het niet goed is dat te doen. Jeder, ook een moralischer Ungläubiger, weet dat het niet goed is een Ehebruch te doen, weet dat het niet goed is om te stelen en te morden. 9 van de 10 geboten versteht jeder moralische mens dat er dat niet doen darf. Maar dat is één gebod dat geen natuurlijke mens versteht waarom er dat niet doen darf. Dat is dat er de Sabbat halten moest. Waarom moest er Samstag Sabbat halten en niet arbeiten? En waarom niet Montag of Dinsdag of Mittwoch? En dat is dan zo één gebod dat, wie ook gezegd wordt im Alten Testament, dat nur eine Probe war, ob der Mensch gehorsam sein wollte an Gott. Es war Samstag, weil Gott es gesagt hatte. Und so finden wir im Alten Testament, jedes Mal, wenn Gott neue Verordnungen gab, immer wieder den Sabbat dazugefügt. Denn das Halten des Sabbats war die große Probe, ob der Mensch geneigt war, gehorsam zu sein. Gottes Wort bestimmt, was Sünde ist. Gottes Wort bestimmt, was gut ist und was nicht gut ist. Und das macht uns vieles klar. Und es ist gut, dass wir das wissen. Das ist der einzige Grundsatz, woran wir erkennen können, ob etwas Sünde ist. So wie 1. Johannes 3 uns sagt, in Vers 4, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit und Gesetzlosigkeit ist Sünde. Das heißt, alles, was ein Mensch tut, Ungläubiger oder Gläubiger, alles, was er tut, ohne Rechnung damit zu tragen, dass Gott Autorität über ihm hat und für uns, dass der Herr Jesus Autorität über uns hat, ist Sünde. Sodass der Grundsatz so ist, dass selbst wenn ich zum Beispiel ausgehen sollte, das Evangelium zu verkündigen, ohne dass der Herr es mich aufgetragen hat, ich sündige. Evangelium verkündigen ist doch kein böses Werk. Aber wenn ich es in Ungehorsam tue an dem Herrn, ist es Sünde. Das ist der große Grundsatz. Und darum ist es so, dass also, um zu wissen, was Sünde ist, wir Gott fragen müssen, dass wir das Wort Gottes lesen können, um zu sehen, was nicht nach seinen Gedanken ist. Und der größte Grundsatz ist dabei noch, dass wir wissen müssen, dass was wir tun, der Wille des Herrn ist, sodass wir in allem zu fragen haben, in den großen und kleinen Dingen, Herr, was willst du, dass ich tue? Um nur zu tun, was er uns aufträgt. So wie der Römerbrief sagt, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles, was also nicht in Gemeinschaft mit dem Herrn getan wird, in der Wissenschaft, dass er will, dass ich es tue, ist Sünde. Und das ist das große Prinzip. Aber dann verstehen wir, dass wenn man das Werk des Herrn Jesus gesehen hat in seiner Herrlichkeit, wie in dem Brandopfer dargestellt. Und wenn man das Leben des Herrn Jesus betrachtet hat, wie in dem Speisopfer, in alle seine Gehorsam, En wie es sein Speise war, der Wille des Vaters zu tun. Und er in Gemeinschaft hat mit dem Vater, wie in Kapitel 3 in dem Friedensopfer dargestellt wird, dass das Herz dazu gebracht wird, das Gewissen auch dazu gebracht wird, sich selbst zu prüfen, inwieweit es in Übereinstimmung ist mit dieser Heiligkeit. Wir haben gestern Abend gehabt, dass wenn man ein Speisopfer bracht, es immer das Salz des Bundes deines Gottes dabei sein sollte. Das heißt, der wirkliche Wunsch, der wirkliche Wille, um das praktisch zu verwirklichen in der Praxis, also der Wunsch, um wirkliche Wunsch, um praktisch zu sein, so wie der Herr Jesus war, also in vollkommener Gehorsamkeit den Weg zu gehen, nur fragend, Herr, was willst du, dass ich tue? Und das ist dann so, dass diese Segnungen uns bringen zum Selbstgericht. Und das haben wir hier in den Kapiteln 4 und 5. In de Gegenwart Gottes, gerade diese Nähe, waarin wir gebracht sind, gerade die wunderbare Segnungen, die wir empfangen haben, die wird das Herz zur Selbstgericht bringen. Die Gnade, gerade die Gnade und gerade die Größe der Segnungen, macht uns verlangend, in Übereinstimmung zu sein mit dieser herrlichen Gemeinschaft, mit dem, in dessen Gegenwart wir kommen dürfen und mit wem wir Gemeinschaft haben können. Aber wenn wir das zweite Teil von diesen sieben Kapiteln lesen, wo wir das Gesetz dieser Opfer finden, dann finden wir eine etwas andere Reihenfolge. Und das ist die Reihenfolge, die im praktischen Weg auch für uns ist. Und wir wissen es alle. Da haben wir auch erst das Brandopfer in Kapitel 6. Und dann haben wir auch das Speisopfer. Aber dann haben wir nicht als drittes das Friedensopfer. Aber dann haben wir erst das Sünd- und Schuldopfer. Und danach erst das Friedensopfer. Und das ist, was 1. Korinther 11 uns lehrt, dass wir nur wirklich praktisch Gemeinschaft mit dem Herrn haben können. Und speziell in dem, was uns in dem Friedensopfer dargestellt wird, der Tisch des Herrn und was wir dort tun, nachdem wir uns gericht haben, so wie 1. Korinther 11 uns lehrt, dass wir uns richten sollten in Selbstgericht, bevor wir teilnehmen an das gebrochene Brot und der ausgegossene Wein. Und darum wird in dem Gesetz des Friedensopfers, das Friedensopfer das letzte genannt, nach der Sünd- und Schuldopfer. Und die Reihenfolge, wenn wir es jetzt behandeln, ist das auch. Ich habe das Friedensopfer übersprungen, um, wenn der Herr es erlaubt, das morgenabend dann als Ende zu behandeln, nach was wir hier haben in den Sünd- und Schuldopfern. Ich musste wohl etwas ausführlich sein, weil diese Grundsätze von außergewöhnlicher Bedeutung sind. Und wir niemals die Wahrheit von diesen Kapiteln verstehen können, wenn wir diese Grundsätze nicht sehen. Und wir haben dann in diesen zwei Kapiteln, Kapitel 4 und 5, haben wir diese Sünd- und Schuldopfer, das also in Verbindung damit steht, was geschehen muss, wenn ein Christ sündigt. Oder wenn, wie in Kapitel 4 steht, die ganze Versammlung sündigt. Oder, was allereerst genannt wird, wenn der Priester sündigt. Wenn hier in Kapitel 4 erst gesagt wird, wenn der gesalbte Priest sündigt, dann ist es klar, dass das voor Israel de hohe Priester war. Denn in Israel konnte de hohe Priester auch sündigen. Wir wissen es zo goed van Aaron. Aber unsere hohe Priester kann nicht sündigen. Wir wissen, wer der Herr Jesus ist. Er kannte die Sünde nicht. Und wie sollte er sündigen jetzt, wo er an die Rechte Gottes ist, da nachdem er das Werk vollbracht hat, er der lieber starb, dann die Sünde bestehen zu lassen auf dieser Erde. Aber so wird hier auch, und das ist die Weisheit des Wortes Gottes, hier nicht gesprochen über den hohen Priester, aber über den Priester, der gesalbt ist. Und wenn es auch wahr ist, dass in der volle Bedeutung von diesen Worten nur der Hohepriester gesehen werden kann, denn nur der Hohepriester wurde als solche vollkommen gesalbt, es ist doch in Anwendung auf alle Söhne Aarons und speziell auf uns. want jeder Christ ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Selbst zu den Babys in Christus wird in 1. Johannes 2 gesagt, dass sie die Salbung des Heiligen haben. Es ist der Heilige Geist, der in sie ist gekommen, wohnen, nachdem sie das Evangelium angenommen haben und dadurch den Siegel bekommen haben von Gott, dass er sie anerkannt als sein Kind. Sie sind versiegelt worden und in derselben Zeit sind sie gesalbt geworden, wodurch sie Einsicht haben können in die Gedanken Gottes und nur von dieser Zeit an wirklich Einsicht haben kann. Aber dann sehen wir, wie ernst es ist, wenn ein Priester einen der Söhne Aarons sündigt. Wir haben gesehen in den vorhergehenden Kapiteln, wie ein Gläubiger ein Priester werden kann. Ja, es ist wahr, dass jeder, der das Evangelium angenommen hat und ein Kind Gottes ist, zu der priestlichen Familie gehört. In 1. Petrus 2 wird es ausdrücklich gesagt, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Auch ein königliches Priestertum, aber darüber geht es jetzt nicht. Ein heiliges Priestertum, die Opfer darbringen können. Und dazu, zu dieser Familie, gehört jeder Gläubige. Aber in den weiteren Kapiteln von diesem Buch wird über die priestliche Familie gesprochen. Und dann wird gesagt, dass erstens das Mädchen gibt, also in der Bedeutung davon, die kein Priesterdienst ausüben dürfen, wohl essen dürfen von bestimmten heiligen Dingen, weil sie zu der priestlichen Familie gehören, aber kein Priesterdienst ausüben dürfen. Dass auch ein Junge nur Priesterdienst ausüben darf, wenn er eine bestimmte Lebzeit erreicht hat, also erwachsen ist. Und drittens, dass es auch noch Erwachsensöhne gibt, die kein Priesterdienst ausüben können, weil sie Mangel haben, die sie unfähig macht, in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Und dass also ein Priester, einer, der praktisch den Priesterdienst ausübt, einer ist, die erwachsen ist im Glauben und überdies, die gewöhnt ist, in die Gegenwart Gottes zu verkehren und dort Priesterdienst auszuüben und so weiß, was geziemend ist für die Gegenwart Gottes. Und wir haben gesehen im Kapitel 1 bei dem Friedensopfer, bei dem Brandopfer und im Kapitel 2 bei dem Speisopfer, dass die Priester immer bestimmte Handlungen taten. Dass jeder Israelit ein Opfer bringen konnte, aber dass es bestimmte Handlungen gab, die nur ein Priester tun konnte. Ein Opfer konnte ein Opfer bringen, er konnte das Opfer schlachten, aber der Priester musste es auf dem Altar bringen. Und der Priester musste das Blut sprengen, rings um den Altar, weil dafür geistliche Einsicht notwendig war und wissend, was sich geziemte für die Gegenwart Gottes, wissend, was geistlich die Gedanken Gottes waren. Aber dann verstehen wir, was hier in Kapitel 4 im ersten Fall steht. Wenn ein Priester sündigte, dann war die Gemeinschaft unterbrochen von dem ganzen Volke. Denn nur durch den Priester wird die Gemeinschaft mit Gott unterhalten. Und im zweiten Fall, das wir haben, ich hoffe, wir haben alle diesen Kapitel gelesen, wenn die ganze Gemeinde Israel als vergehen sündigte, dann war die Sache dezelfde. Die ganze Gemeinschaft mit Gott war unterbrochen und es war nicht mehr möglich, Opfer zu bringen zu Gott. Welch eine ernste Tatsache. Und das macht uns klar, wie ernst es ist, wenn die Versammlung sündigt oder wenn die Stellung als Priester, ich meine natürlich praktisch, diese Stellung einnehmen, dass die Sündigen, dass das eine Bedeutung hat für die ganze Versammlung, wodurch die ganze Gemeinschaft zwischen die Versammlung und Gott unterbrochen wird und diese Versammlung selbst ihre Opfer nicht mehr bringen kann. Darum ist so ernst, was hier steht. Und daar musste dann ein Sündopfer gebracht werden und ein großes Sündopfer haben wir hier, wie wenn der Priester sündigt, so soll ein jungen Pfarrer ohne Fehl den Jehova darbringen zum Sündopfer. Und wenn die Versammlung gesündigt hat, ebenso. und das Blut musste hineingetragen werden im Heiligtum. Nein, nicht im Allerheiligsten. Das geschah nur auf der Söhnungstag. Aber im Heiligtum, da wo die Priester normal ihren Dienst ausübten, da wo der goldene Altar war, worauf sie den Weihrauch, das Räucherwerk brannten, als ein lieblicher Geruch für Gott. Und das Blut musste dort angebracht werden, um ihre Unreinigkeit wegzunehmen und der Weg zur Anbetung wieder frei zu machen. Eine ernste Tatsache. Oh, es geht hier nicht über Sünden, die bewusst geschehen sind. Gottes Wort nimmt nie an, dass ein Gläubiger oder dass eine Versammlung bewusst sündigt. Das ist so in Widerspruch mit dem, was ein Gläubiger ist oder was eine Versammlung Gottes ist, dass Gottes Wort niemals das annimmt, nicht verstehen kann, dass das wahr ist. Und Gottes Wort ist das, was man im Alten Testament hat, Sündigen mit aufgehobenen Hand, so wie es genannt wird, als Sündigen etwas tun, wovon man weiß, dass es böse ist und bewusst dann doch tut, das kann, nimmt Gott niemals an, dass einer es tut. Gott nimmt immer an, wie hier steht, dass die ganze Gemeinde aus Versehen sündigt oder dass der hohe Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes. Wie schrecklich das auch ist, wenn ein Priester sündigt nach dem Vergehen des Volkes, also wie einer, der kein Priester ist, das tut. Gott nimmt an, dass es aus Versehen ist. Und dass aber der Moment kommt und der Herr Jesus will dafür sorgen, dass diese Sünde bekannt wird. Oh, wir haben ja in 1. Johannes 2, wenn einer gesündigt hat, wir haben ein Fürsprecher bei dem Vater. Da ist der Herr Jesus da und übt seinen Dienst aus. Wir haben in Johannes 13, wo er die Füße der Seinen wascht, aber 1. Johannes 2 geht weiter und wir sehen, wie der Herr es tut in dem Fall von Petrus. In der Hebräerbrief haben wir, dass der Herr Jesus für uns betet, zodat we niet zum Sündigen kommen sollten. Er betet daar, dat we Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfen. Wenn er dat niet tat, wie oft sollten wir zu Sündigen kommen? Ja, leider tun wir es noch oft. Aber wie weitaus meer, wenn wir nicht die Unterstützung des Gebetes des Herrn hatten, wodurch Gott uns Kraft gibt, stehen zu bleiben gegenüber dem Feind. Und in Römer 8 sagt der Herr, dass, wie er sagt Gottes Wort, dass er sich für uns verwendet. Es ist er, der mit sich mit uns beschäftigt, uns zu bewahren vor Sünde. Aber wenn wir gesündigt haben, oder Herr Jesus sagt zu Petrus, er hatte für ihn gebeten, voordat er sündigte, dass sein Glaube nicht aufhören sollte, wenn er gesündigt hatte. Und als Petrus sündigte, dann sah der Herr sich um, wandte sich um, ihn anzusehen. Und in diesem Moment wurde Petrus sich bewusst, was er getan hat, und sein Gewissen erwachte. Und er wurde sich bewusst, dass er gesündigt hat, aus Versehen. Nein, ja, Petrus hat's getan. Und Petrus wusste, wer der Herr war. Aber Petrus hatte nicht mit, wenn ich so sagen darf, überlegt, dem Herrn verleugnet. Er war nicht als Judas Tage vorher nach den Pharisäern gegangen, nach den Priestern, mit sie zu überlegen, wie er den Herrn verleugnen sollte. Nein, es kam in diesem Moment und der Blick des Herrn berührte sein Gewissen und er sah, dass er gesündigt hatte. Es wurde ihm bewusst und das hier seht ihr auch. Aber wenn es uns bewusst wird, dann haben wir das Opfer zu bringen. Dann haben wir unsere Sünde zu bekennen. Dann haben wir uns selbst zu richten. Aber wie, wer, wo kann ich lernen, was ich getan habe und wie schrecklich diese Sünde ist? Das kann ich nur lernen, wenn ich zurückschaue auf den Kreuze und dort sehe, welches Leiden das Teil des Herrn war, als er diese Sünde trug in seinem Leibe. Dann sagt Gottes Wort zu mir, wenn kein Mensch eine andere Sünde getan hätte, wenn du keine andere Sünde getan hast, nur diese eine Sünde, dann hätte der Herr noch so leiden müssen. Dann wäre er von Gott verlassen geworden. Dann hätte er rufen müssen, ich bin gesunken in tiefen Schlamm. Dann hätte er gerufen müssen, du leest mich im Staube des Todes.
Für diese Sünde hat der Herr diesen Preis bezahlen müssen. Das macht mir klar, was Sünde ist, was ich nie anders sollte gelernt haben. Wie viele von uns, als wir erst bekehrt waren, fanden es sehr schrecklich, wenn wir zum Beispiel einmal eine halbe Wahrheit gesagt haben. Wie vielen von uns finden es schlimm, wenn wir in einem sicheren Moment nicht ganz die Wahrheit sagen, oder wenn wir vielleicht eine kleine Unwahrheit sagen. Ich meine nun nicht eine grobe Lüge, aber eine kleine. Wie viele von uns finden es schlimm, wenn wir zum Beispiel, ich nenne mal, eine Versammlung versäumen, in dem wir doch wel gekannt hatten. Wir sind vielleicht ein wenig erkältet, aber nun ja, wir haben nicht viel Lust und bleiben zu Hause. Für jede dieser Sünde hat der Herr am Kreuz leiden müssen. Wir haben in Kapitel 5 gelesen, wenn einer etwas entfremdet von den heiligen Dingen des Herrn, als overal der Herr recht hat, hat der Herr nicht recht, dass wir kommen nach der Platz, wo er uns einladet, um bei sich zu kommen? Hat der Herr nicht recht darauf, dass wir sein Tod verkünden? Hat der Vater nicht recht darauf, dass wir zondagsmorgens hier kommen, uns onze Opfer von Lob und Dank zu bringen? Und alle diese Dingen, für jede von diesen Dingen, für eine kleine Lüge, für eine halbe Wahrheit, für ein leichtsinniges Wort, dafür hat der Herr am Kreuz leiden müssen und ist gestorben. Und Gottes Wort sagt uns, dass wenn wir das getan haben, und der Heilige Geist macht es uns bewusst, und damit ist der Herr beschäftigt, denn ein leichtsinniges Wort unterbricht unsere Gemeinschaft mit dem Vater. Eine kleine Lüge unterbricht die Gemeinschaft mit dem Vater. Eine halbe Wahrheit. Alle diese Dinge, wie wir in 4. Mose 19 haben, in Verbindung mit das Opfer der roten Kuh, ist alle Berührung von etwas, was vom Tode spricht, also was nicht von Gott ist, verunreinigt uns. Und jede Verunreinigung macht unterbricht die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und diese wird erst wiederhergestellt auf die Weise von 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die ernste Sprache, die dieses Wort vor uns stellt. Und dann sagt Gottes Wort, auf welche Weise wir allein gereinigt werden können. Der Priester muss einen Farren bringen. Wenn es die Versammlung war, sie musste einen Farren bringen. Sie musste denken und von ihr wird erwartet, dass sie eine große Auffassung hat, viel verstanden hat von das Werk des Herrn Jesus. Und sie muss zurückschauen nach dem Kreuze und das Tier selbst schlachten, also in ihrem Herzen sich bewusst worden, voor deze Sünde, die ik getan habe, had hij Jezus op den Kreuze sterben müssen, om das Gericht Gottes untergehen. Kan een Kind Gottes daran denken, ohne dat er gedemütigt wird, en ohne dat er sieht, wie schrecklich so eine kleine Sünde, die een Ungläubiger überhaupt niet achtet, en wir leider van selbst auch so wenig, wie schrecklich dies ist in den Augen Gottes, dass es wahr ist, was Bruder Darby schreibt in das Buch Wegzehrung für den Pilger. Eine Sünde ist in den Augen Gottes schrecklicher als 1000 Sünden, ja, was sage ich, als alle Sünden der Welt in unseren Augen. So denkt Gott über Sünde, und Gott ist Licht, und in ihm ist gar keine Finsternis. Und dann musste das Opfer gebracht werden, geschlachtet werden. Also derjenige, der gesündigt hat, ich, wenn ich sündige, muss mich bewusst werden, dass ich durch diese Sünde dem Herrn Jesus nach dem Kreuze gebracht habe, dass er für diese Sünde, die ich getan habe, so hat er leiden müssen. Sollte uns das nicht demütigen und uns bereit machen, unsere Sünde zu erkennen, zu bekennen vor Gott, sodass wir Vergebung empfangen sollten? Nein, nicht Vergebung fragen, aber sie bekennen. Und wie wir gesehen haben, Gott ist gerecht und getreu, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Vater hat lieb mich,
De vader liet al zijn kinderen. Und er is immer bereid te vergeven. Wenn wir bekennen, aber nicht vor der Zeit. Gott, der Vater, vergibt niemals vor der Bekenntnis ist. Aber er ist immer bereit zu vergeben, wenn nur das Bekenntnis da kommt. Denn nur das Bekenntnis reinigt. Er reinigt uns dann von aller Ungerechtigkeit. Und so sehen wir dann, dass auch dass das Opfer in diesem Kapitel abhängig ist von der Platz, den wir einnehmen. Wenn die ganze Versammlung gesündigt hat, oder wenn der Priester gesündigt hat, dann muss ein großes Opfer gebracht werden. Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Wenn ein Bruder, der Jahren seinen Platz am Tisch des Herrn einnimmt und an den Dienst ausübt, etwas tut, dann ist es nicht dasselbe, dass er das tut. Oder das, lasst mich sagen, eine junge Schwester, die kaum einen Monat bekehrt, die dasselbe tut. Das ist ein normaler Grundsatz. Wenn hier in Dillenburg zum Beispiel ein Junge von der Straße eine Übertretung begehen würde und ein Rechtsanwalt, der dort wohnte, sollte dieselbe Übertretung begehen, glauben Sie nicht, dass der Richter diese Rechtsanwalt eine viel größere Strafe auflegen sollte? Diese Rechtsanwalt ist viel schuldiger, denn er wusste besser, was er tat. So das tut Gott auch. Das ist die große Verantwortlichkeit. Wie näher wir bei dem Herrn sind, wie größere Verantwortlichkeit wir haben. Und daarom sehen wir den Unterschied. Der Priester muss ein Fahren bringen. Wenn die ganze Versammlung gesündigt hat, sie muss ein Fahren bringen. Wenn ein Fürst gesündigt hat, ein Führer unter den Brüdern, sollen wir sagen, dann muss er auch ein Opfer bringen, wie es steht, Ziegenbock, ein Männlein ohne Fehl. Und wenn jemand vom Volke des Landes gesündigt hat, wir sollten sagen, einfacher Gläubige, dann durft er seine Sünde, ein Ziege ohne Fehl, ein Weiblein bringen, für seine Sünde, die er begangen hat. Da ist der Unterschied, die Gott gibt. Und wie gesagt, nein, Sünde ist Sünde. Und Gott weiß am besten, was Sünde ist. Aber es geht hier nicht um, was die Sünde in den Augen Gottes ist. Aber es geht hier darum, wie ein Gläubiger gereinigt werden kann von den Folgen seiner Sünde. Wie die Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Vater wiederhergestellt werden kann. Und das fragt, wie sah damit Gott Rechnung mit der Reichtum, deren der gesündigt hat. Wenn einer, der das Wort Gottes ganz gut kennt, etwas tut, was im Widerspruch ist mit dem Wort Gottes, ist in den Augen Gottes viel schlimmer und es sollte in seinen Augen auch viel schlimmer sein, als wenn einer das tut, die das Wort Gottes nicht kennt oder wenig kennt, keine Zeit gehabt hat, es zu studieren oder die auf andere Weise wenig Einsicht hat in den Gedanken Gottes. Aber dann kommen wir in Kapitel 5 und da haben wir etwas anderes. Da haben wir im ersten Teil, was wir gehabt haben, drei Arten von Sünden. Das ist lieber noch eine Gedanke im Kapitel 4. Wie wir gesehen haben, in Kapitel 4 wird in allen diesen Sünden ein Sündopfer gebracht. Im Anfang von Kapitel 5 ist es etwas anders schon. Und ich habe oft gesagt, dass ein Sündopfer in Verbindung steht mit unserem Zustand, unserer Natur. Und dass ein Schuldopfer in Verbindung steht mit unseren Sünden, unseren sündigen Taten. Und jetzt sollten die Fragen kommen, wie kann es dann, dass hier, wenn einer gesündigt hat, er kein Schuldopfer, sondern ein Sündopfer brengen musste. Nun, die Sache ist wohl klar, wenn wir zum Beispiel Psalm 51 lesen. Aber es ist sehr wichtig, diesen Grundsatz zu verstehen. Es geht hier in Kapitel 4 um Sünden, die das eigene Gewissen klar ist, dass es falsch ist. Und die man doch tut, ohne Mutwill, aber die man tut. Denn das macht klar, dass das hervorkommt aus dem alten Mensch, aus der Natur, die wir haben. Und so der Psalmist David im Psalm 51, als er erkannt, dass er gesündigt hat und sündigt, dann blijft er niet steken bij de taat die hij begangen had, maar keert weiter zu der Quelle, was diese hervorkam. Nachdem er gesagt hat, gegen dich, diese Leine habe ich gesündigt, dann sagt er, aber ich bin in Sünde geboren. In Ungerechtigkeit hat meine Mutter mich empfangen. Er geht zurück nach der Quelle, woraus er gesündigt hat. Und dann kommt er bei dem Sündopfer. Und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Wirkliche Wiederherstellung, wenn ich gesündigt habe, wirkliche Zurückbringung in vollkommene Gemeinschaft mit Gott, sodass alle Resultaten von dieser Sünde weggetan werden, kommt nur, wenn ich nicht stehen bleibe bei dieser einen Tat, aber weitergehe und frage, weshalb ist es, dass ich dies getan habe. Wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und ich stehle etwas, würde ich das getan haben, wenn ich Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt habe in diesem Moment. Wenn ich etwas anderes tue, was falsch ist, würde ich das getan haben, wenn ich Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. In 1. Timotheus 1, Vers 19 wird über Personen gesprochen, die Schiffbruch gelitten haben, was den Glauben betrifft, die Wahrheit Gottes. Aber er wird erst was Erstes gesagt, was uns klar macht, wie sie dazu gekommen sind. Wenn ich in Gemeinschaft mit dem Herrn meinen Weg gehe und nur frage, Herr, was willst du, dass ich tue, würde ich jemals zu Irrlehre verfallen? Unmöglich. In der Gemeinschaft mit dem Herrn lerne ich niemals Irrlehre und der Herr wird mich bewahren vor alle Übel. Aber da steht er noch, sie haben Glauben und ein gutes Gewissen von sich gestoßen. Ein gutes Gewissen, das verstehen wir schon. Es ist also etwas passiert in ihrem Leben, wodurch das Gewissen verletzt wurde und sie haben es nicht gerichtet. Sie hatten kein gutes Gewissen mehr. Und sie haben Glauben ohne Artikel von sich gestoßen. Und Glaube ohne Artikel bedeutet unsere persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Glaube mit einem Artikel in Gottes Wort ist die Lehre. Aber ich glaube etwas. Mein Glaube, das ist, was in Gottes Wort Glaube ohne Artikel ist. Mein persönlicher Glaube. Und was ist Glaube? Das ist der Glaube. Das ist die Wahrheit Gottes. Das ist da Glaube mit einem Artikel. Nun, wie komme ich zu Irrlehre? Nur wenn erst meine persönliche Verbindung mit dem Herrn zerbrochen ist und ich ein gutes Gewissen von mir gestoßen habe. Solange ich mit dem Herrn in Gemeinschaft bin, komme ich nicht zur Sünde, nicht zur Irrlehre. Und wenn ich also zur Irrlehre komme, oh, wir können ruhig sagen, wenn ich wirklich zu einer offenbaren Sünde komme, dann ist es nicht genug, um zu diese Sünde zu bekennen und darüber zu bereuen. Aber dann ist es wie bei David. David ging zurück nach der Quelle. Und ich fragte, wie bin ich dazu gekommen? Er ging zurück. Wie kam es, dass der Herr mich nicht bewahrt hat? Wie kam es, dass ich so etwas Schreckliches tun konnte? Weil ich keine Gemeinschaft mehr mit dem Herrn hatte. Weil ich mein gutes Gewissen von mich gestoßen habe, indem ich versäumte, mich zu reinigen, selbstgericht. Weil ich keine persönliche Gemeinschaft mehr mit dem Herrn hatte und so der Herr mich nicht mehr bewahren konnte und ich keine Kraft hatte. Und das ist der Weg, worauf wirklich allein selbst Reinigung stattfindet, in Selbstgericht. Wenn ich zurückgehe nach der Quelle, nicht nur die Tat verurteile, aber der Zustand, woraus diese Tat hervorkam, wenn ich das verurteile, dann erst komme ich wirklich, werde ich wiederhergestellt. Und das ist, warum hier über Sündopfer gesprochen wird, die in Verbindung steht mit unserer Natur. Ich habe zu erkennen, dass es aus meinem Zustand hervorkam, diese eine Tat. Und ein Zustand ist immer viel böser dann in einzelne Tat. Aber dann kommen wir in Kapitel 5 und haben wir in den ersten Seiten haben wir einen Übergang. Da haben wir die drei Klassen von Sünden, die man kann fast sagen, alles unterzubringen ist. Aber die hier speziell genannt werden. Und dann wird das Opfer, das dafür gebracht wird, ein Sündopfer genannt und ein Schuldopfer. In einem Verse wird es genannt, in Vers 6, da steht Ende von Vers 5, und er bringt sein Schuldopfer dem Jehova für seine Sünde, die er begangen hat, ein Weiblein vom kleinen Vieh, ein Schaf oder ein Ziege zum Sündopfer. Also in einem Vers wird es ein Sündopfer und ein Schuldopfer genannt. Es sind Dinge, und darüber geht sie hauptsächlich, die nicht so sehr vorkommen, dass sie Resultate sind von der alten Mensch, ich meine von das Fleisch, und die auch das persönliche Gewissen, gegen das persönliche Gewissen verstoßen, aber die Sünde sind, weil Gott es sagt. Natürlich ist das auch vom Fleisch, aber wo es nur ist, nein, lass nicht sagen nur, wo es geht um, dass wir nicht gehorsam sind und nicht genug fragen nach seinen Gedanken und nicht wachsam sein, um uns selbst zu bewahren, dass wir nicht zündigen. Und wo also meer de nachtdruk drauf gelegd wordt, auf die taat die we begangen hebben. Dat braucht kein Zustand zu sein, waaruit diese taat hervorkomt. Dat kan ook zijn een Moment van Unwachsamkeit. En dan is het wirklich een Schuldopfer, dat gebracht wird. Maar we sehen, es wird beide genannt, denn diese Dinge kunnen ook hervorkommen aus een Zustand van Unwachsamkeit und aus een Zustand van Ungehorsam. Wir haben erst in Vers 1, und wenn jemand sündigt, dass er die Stimme des Fluches hört, und er wird Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gewusst hat, wenn er es nicht anzeigt, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen. Das ist also, wenn ich Zeuge von etwas gewesen bin, und ich werde aufgefordert, davon zu zeugen, und ich weigere das, wenn es doch notwendig ist. Es ist zum Beispiel hier der Fall, so wie es im Alten Testament war, wenn die Obrigkeit mich aufrufen sollte, um zu zeugen in ein Missetat, die begangen war, und ich weiß etwas davon, und ich weigere, mein Zeugnis zu geben, dann steht hier, dass ich schuldig bin. Der Herr Jesus hat niemals geantwortet, als der Hohepriester oder Pilatus zu ihm sprach. Aber als sie ihm auf Eid forderten, damals war es nicht so, dass der Zeuge den Eid ablegen musste, aber der Richter legt den Eid ab. Ich beschwöre dich und so weiter. Also der Richter sprach die Eidsformel aus und dann musste derjenige, der Zeuge, antworten. Und als der Richter diese Eidsformel aussprach, gab der Herr Antwort nach dem Wort, nach dem Gesetz, wie es hier steht. Und so ist es für uns auch. Aber wir führen den Grundsatz geht weiter. Es geht über den Grundsatz, dass wir nicht zeugen, wenn wir zeugen sollten. Dass wenn wir aufgefordert werden zu zeugen und wir es nicht tun. Das kann auch in unserer Mitte stattfinden. Wenn ich weiß von einem Bruder oder einer Schwester, dass er gesündigt hat, eine Sünde so, dass die Versammlung damit beschäftigen soll und ich verschweige das, dann ist das meine Sünde hier. Ich bin schuldig geworden, ich sollte gesprochen haben. Oder wenn in der Brüderversammlung etwas besprochen wird und man fordert mich auf, weißt du etwas davon und ich will nicht sagen und ich weiß wohl etwas, dann fällt es hierunter. Aber es ist auch, wenn ich in der Welt bin, lass ich mal sagen, vielleicht sind hier noch, die auf einer mittleren Schule sind und dass man fragt, gehst du mit nach ins Kino? Und nein, es geht nicht. Dann ist eine Aufforderung, um zu sagen, warum du nicht gehst. Gehst du dahin, sagst du dann, ja, ich gehe da nicht hin, ich bin nicht interessiert darin. Oder sagst du wirklich, ich gehe da nicht hin, denn der Herr möchte mich da nicht haben und ich möchte gehorsam sein an dem Herrn. Und das ist für uns Eltern ebenso, wenn man in Geschäftssachen in Berührung kommt mit anderen, zeugen wir von dem Herrn. Wenn wir auf andere Weise mit Unglauben in Berührung kommen und wir werden aufgefordert in bestimmten Dingen, ich meine hier nicht, dass man mit jeder anklampfen sollte, um über den Herrn zu sprechen. Das ist eine andere Sache. Ich sage nicht, dass es falsch ist, unbedingt nicht. Aber darüber geht es hier nicht. Aber hier geht es, wenn der Herr uns in der Gelegenheit stellt, uns eigentlich auffordert, um het umzuzeugen, indem ein Ungläubiger zum Beispiel etwas zu mir sagt, wodurch ich, wenn ich gerade bin, ich sagen muss, dass ich ein Christ bin und Herrn Jesus kenne und es dann nicht tue, dann sagt die Gottes Wort, wenn er es nicht anzeigt, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen. Das ist eine ernste Tatsache. Denken wir daran,
Ich möchte es den Jüngern fragen. Ich möchte es mich selbst fragen. Ich möchte es die Eltern auch fragen. Sind wir niemals schuldig daran? Und denken wir daran, dass wenn wir die Gelegenheit zum Zeugen nachlassen, dass wir schuldig sind und dass Gottes Wort sagt, dass wir unsere Ungerechtigkeit tragen? Dann kommt das Zweite und Dritte. Oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres, oder das Aas eines unreinen Viehes, oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres, wo ist es ihm auch verborgen, ist der unrein und schuldig? Wenn ich also in Berührung komme mit etwas, was nicht von Gott ist, aber ungezähmt ist, also ungehorsam an den Willen Gottes, auch wenn ich es nicht weiß, ich bin schuldig geworden und beschmutzt, so ist er unrein und schuldig. Und nächsten Vers, oder wenn er die Unreinigkeit eines Menschen anrührt, was für eine Unreinigkeit von ihm ist es auch sei, durch welche er unrein wird, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, so ist er schuldig. Haben wir niemals Bücher gelesen, waarin die Unreinigkeit von Menschen war, oder die Unreinigkeit war von Aas, of van wilden, onreine wilde tieren, de ongezügelte lust van mensen, zo wie ze in de moderne literatuur zo immer wieder gevonden werden, hebben we niemals als onwachtsamkeit ons met deze dingen beschäftigt, zum Beispiel, wenn einer Fernsehen had, of wenn we ergens wo waren, wo das war, und diese Smuts darauf gezeigt wurde. Oder in anderen Dingen, auch in Zeitungen, auch in die Illustrierten, wo zoveel Schmutz gesehen wird. Hier steht es, wenn wir diese Dingen sehen, wenn wir damit, dann werden wir verunreinigt. Auch wenn es ihm verborgen ist, erkennt er es, so ist er schuldig. Und dann das Dritte, oder wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und ist er, es ist ihm verborgen, erkennt er es, so ist er schuldig in einem von diesem. Ja, selbstverständlich, wenn ich in Hast eine Verfluchung ausspreche über einen anderen, oder sage, ich werde den und der, nun, das ist selbstverständlich, das werden wir alle erkennen, dass es böse ist. Aber hier steht auch, wenn wir etwas zwört und unbesonnen mit den Lippen reden, Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch tut, erkennt er, so ist er schuldig, einen von diesen. Wir haben diese Woche am Ende einer Zusammenkunft das Lied gesungen, wovon der letzte Vers ist, dass wir uns in seinen Händen geben wollen. Ich will mich lassen drehen und wenden. Haben wir das unbesonnen gesungen? Oder war das der Entschluss unserer Herzen, dass wir es getan haben? Wenn wir es unbesonnen getan haben, dann steht hier, was das ist, dass wir schuldig geworden sind. An einer anderen Stelle sagt Gott, wenn man ein Gelobnis tut, dann muss man es vollbringen. Besser ist es, kein Gelobnis zu tun, als es zu tun und nicht zu tun. Der Herr hört unsere Worte, und das war ein Gelobnis. Und wie oft singen wir derartige Lieder? Oh nein, wenn es der Ausdruck unserer Herzen ist, dann Gott sei gelobt. Wenn es der Ausdruck von ein Herz hier ist, der das singen sollte, mit wirklich nicht unbesonnen, aber mit dem festen Beschluss des Herzens, ich will mich ganz in seinem Hand geben. Oh Gott liebt das. Und Gott ist erfreut, wenn er das liest in unsere Herzen und diese Worte hört. Aber es legt eine Verpflichtung auf. Dann sollen wir es auch verwirklichen, uns ganz in seine Hände geben. Wenn es unbesonnen ist, nur in dem Moment oder vielleicht ohne nachzudenken, wir haben es hier, er erkennt er es und der Herr wird uns bekannt machen, so ist er schuldig in einem von diesen. Und es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldigt, so bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe sein Schuldopfer dem Jehovah für seine Sünde, die er begangen hat, ein Weiblein von Kleinvieh, ein Schaf oder ein Ziege zum Sündopfer, und der Priester soll Sühnung für ihn tun, wegen seiner Sünde. Lasst uns bedenken, wie ernst es ist,
in Verbindung zu stehen mit dem lebendigen Gott. Wie der Hebräerbrief sagt, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wie hochheilig und wie herrlich unsere Verbindung ist, wie wunderbar erhöht wir sind, dass wir, die in uns selbst sündige Menschen waren, jetzt Priester sind und jetzt Kinder des allmächtigen Gottes sind und freien Zugang haben zum Heiligtum, dafür den Thron Gottes, und Gemeinschaft haben können mit dem Vater und dem Sohn. Sprechen mit dem Vater und sprechen mit dem Sohn über diese Dinge, die ihm interessieren und uns interessieren. Wie kein Engel hat jemals dieses Vorrecht gehabt. Aber lass uns bedenken, dass das im Heiligtum stattfindet und dass unser Vater, der Gott ist, in welcher Licht ist und gar keine Finsternis ist, sodass wir bewusst sind in unseren Herzen, dass Heiligkeit gezielt den Hause Gottes und dass Gott geheiligt werden muss in denen, die zu ihm nahen. Und dass die kleinste Unwahrhaftigkeit, die kleinste Sünde, die kleinste leichtsinnige Gedanke selbst, allem, was nicht in Übereinstimmung ist mit Gott, alles, was von der natürlichen Mensch ist, diese Gemeinschaft unterbricht. Und sie wird nicht wieder hergestellt, bevor wir es bekannt haben und uns in Selbstgericht gereinigt haben. Und der Herr ist Nacht und Tag beschäftigt, um dieses Bewusstsein durch den Heiligen Geist in uns wach zu rufen, unser Gewissen zu treffen, sodass wir dazu kommen, um zu bekennen. Aber wir können nur wirklich bekennen, wirklich verurteilen, wenn wir zurücksehen nach dem Kreuze und dort sehen, was der Herr gelitten hat für diese eine Sünde, die wir getan haben. Vielleicht diese eine leichtfertige Gedanke oder dieses eine kleine, dass wir etwas gesehen haben. Und ich habe mich oft darin demütigen müssen, uns verurteilen, ein Buch in die Hand genommen haben, wovon wir wussten, dass es die Unreinigkeit von einem wilden Stier enthielt, so wie alle moderne Literatur ist, so wie wir wissen. Oh, het is waar, God trekt rechnung met wer de persoon is die het doet. We hebben hier dat wat God erwartet is. Er zal zijn schuld op verbrengen bij plein van kleinvie. Maar God in zijn gnade, wenn einer zu arm is daarvoor, dan darf er ook 2 turteltauben oder 2 jonge tauben brengen. Een zwaches beeld van hem, Herrn Jezus. Als wie wir gesehen haben, Kapitel 1, God in zijn gnade trägt Rechnung mit unserer Schwachheit, wenn wir zu arm sind, um mehr bezahlen zu können. Und hier haben wir selbst das Wunderbare, wenn er dafür noch zu arm ist, so darf er dann darf er Mehl bringen, ein Zehntel Efa Feinmehl. Das ist das, wovon ein Speisopfer gebracht wurde. Allein, da durfte kein Öl drauf sein und kein Weihrauch. Es muss ein Sündopfer sein. Man kann so arm sein, aber wie arm ist man dann? Dass man selbst nicht mehr ein Sündopfer bringen kann. Aber dass man doch etwas fühlt, das was wir getan haben, dass der Herr Jesus das in seinem Leben nie getan hat. Dass wir so wenig Gefühl haben, von was Sünde ist. Dass wir selbst nicht an das Kreuz denken, in Verbindung mit dem, was wir getan haben. Aber doch fühlen, nein, der Herr Jesus würde es nicht getan haben. Und dann nimmt Gott auch ist Gott auch damit. Nein, lass ich nicht sagen, zufrieden. Er nimmt auch das an und es wird ihm vergeben sein. Welch ein gütiger Gott, welch ein Barmherzigkeit ist unser Gott, die, wenn er auch Licht ist und überhaupt keine Finsternis, und wenn er die Sünde nicht vertragen kann, er muss sagen, dass wir uns in Selbstgericht reinigen. Es gibt keine Wiederherstellung danach bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht und er reinigt uns von all unseren Sünden. Wenn wir zu arm sind und er kennt unser Herzen, nein, wenn ich Gottes Wort kenne und wenn ich in den Worten hiervon, lass mich sagen, ein Priester bin oder vielleicht ein Fürst bin, Kapitel 4, Ich brauche Gott nicht vorzuwenden, dass ich zu arm bin, um ein Schaf zu bringen. Gott sieht mein Herz und er weiß genau, wer ich bin. Aber wenn einer wirklich so arm ist, so wenig Einsicht hat in die Gedanken Gottes, so wenig hat kennengelernt, von was das Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuz bedeutet, welchen Preis der Herr hat bezahlen müssen für unsere Sünden und unsere Sünde, sodass er kaum gesehen hat, wirklich was Sünde ist. Nun, Gott will dann auch akzeptieren, das Wenige, das wir geben können. Er in seine Güte und seine Gnade will uns doch dazu bringen, denn er verlangt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er verlangt, dass wir genießen werden. Und wenn wir zurückkehren in seine Gemeinschaft, dann kann er uns helfen und dann kann er uns reich machen. Wo sollten wir reich werden, wenn es nicht war in seine Gemeinschaft? Wie sollte einer, die nicht wiederhergesteld werden, jemals reich geworden werden? Er konnte nur armer werden. Daarom, Gott nimmt das an, zodat er wieder terugkomt zu ihm in seine Gemeinschaft. Zodat er daar bij hem reich werden kan, indem er zijn Herz voor hem öffnet en alle die Schätze, die in seinem Herzen verborgen zijn, voor ons offenbart, zodat bald derjenige, wenn es wieder geschehen sollte, er een Schaf brengen kan. En dan bald zo reich zijn würde, dat zijn Priester is, zodat wenn es weer geschehen sollte, er een Varen brengen kan. Dat is onze Gott. Die Zeit ist vorbei, ich hätte gern in die letzten Versen auch etwas gesagt. Aber es geht nicht mehr. Vielleicht gibt der Herr eine andere Zeit mal Gelegenheit.